Herzlich willkommen zu My Podcast, ein Föstalpine Medium für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Fans der Föstalpine und zukünftige Kolleginnen und Kollegen. Durch My Podcast begleitet sie Silvia Reim.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von My Podcast. Ich bin Silvia Reim und in Folge 12 kommen wir zurück zu Green Tech Steel, dem Weg der Föstalpine zur Dekarbonisierung der Stahlerzeugung. Es ist das größte Klimaschutzprogramm Österreichs und vor allem das umfangreichste Investitionsprogramm, das je in der Konzerngeschichte realisiert worden ist. 1,5 Milliarden Euro für zwei Elektrolichtbogenöfenanlagen wurden im Frühjahr 2023 durch den Aufsichtsrat der Föstalpine genehmigt. Ein entscheidender Schritt für die grüne Stahlproduktion. Startschuss für das Projekt war im Herbst 2023 mit den beiden Spatenstichen in Linz und Donauwitz. Wir widmen uns heute im Speziellen den Bauarbeiten am Standort Donauwitz und ich begrüße dazu die beiden Programmleiter Alfred Wollbart und Jan-Christopher Abel. Guten Tag.
Guten Tag.
Schönen Nachmittag. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Wollbart, ich starte gleich mal mit Ihnen. Sie sind einer der beiden Programmleiter in Donauwitz. Der Bau der Elektrolichtbogenofenanlage ist das bislang umfangreichste Investitionsprogramm der Föstalpine. Erklären Sie uns bitte, wie können wir uns denn Ihre Aufgabe vorstellen?
Ja, ich habe seit 2005 diverse Investitionsprojekte am Standort in Donauwitz begleiten und auch leiten dürfen. Dem Grunde nach beschäftige ich mich mit dem Start des Vorprojekts Transmet Phase 1, also seit November 2020 mit dem Thema Transformation. Für mich war einer der wichtigsten Entscheidungen im Vorfeld, wer wird mich an meiner Seite unterstützen auf Programmebene. Und dass wir mit Herrn Abel einen jungen, dynamischen und verantwortungsbewussten Kollegen für das Programm gewinnen konnten, war für mich einer der ersten Highlights. Ja, die Aufgabengebiete in der Programmleitung stellen sich vielfältig dar. Gestartet sind wir eigentlich mit den Erkenntnissen aus dem abgeschlossenen Vorprojekt, also im März 2023. Dann haben wir uns organisatorischen Themen gewidmet. Welche Organisationsform wählt man für so ein Rieseninvestitionsvolumen? Beziehungsweise Personalrekrutierung, steht uns genug Personal zur Verfügung mit der dementsprechenden Qualität auch? Was finden wir noch auf Programmebene? Das übergeordnete Schnittstellenmanagement, die Grobterminplanung, das Programmcontrolling sind wesentliche Faktoren. Die Beschaffungskonzepte, Risiko- und Stakeholdermanagement finden sich auf Programmebene. Risk- und Claim-Management stellt sich natürlich als wesentlicher Faktor in so einer großen Investition dar. Das Wichtigste ist, unser gesamtes Team soll in der Umsetzungsphase die Motivation nicht verlieren. Es dauert ja immerhin bis zu 4 Jahre. Sie sollen motiviert bleiben und wir müssen unserer Meinung nach unsere Aufgaben gemeinsam abarbeiten, um so am Ende unser Programm erfolgreich abschließen zu können. Unsere Kernaufgaben sehen wir in der Motivation, offene Kommunikation, lösungsorientiertes Arbeiten und immer ein offenes Ohr für unsere Kolleginnen und Kollegen zu haben.
Jetzt haben wir schon über den Herrn Abel gesprochen. Ich möchte auch gerne mit dem Herrn Abel sprechen. Herr Abel, stellen Sie sich auch bitte vor, wie lange sind Sie denn schon dabei und welche Expertise bringen Sie in das Projekt ein?
Ja, begonnen habe ich meine Karriere im Föstalpine-Konzern 2018 im Zuge der Errichtung unserer CC4-Strangusanlage. Das war unser letztes großes Riesenprojekt. Und in diesem Projekt habe ich als Fachexperte für Medientechnik gearbeitet und habe das auch verantwortet. Im Zuge des Projektes habe ich auch den Herrn Wollbart sehr kennengelernt und auch schätzen gelernt. Wir beide haben die gesamte Baustelle und die gesamte Baustellenkoordination abgewickelt. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der CC4 ist es für mich in Richtung Hochofen gegangen und ich habe damals 2020 die Hochofen 4 Zwischenreparatur begleitet und direkt im Anschluss bin ich noch in unser Vorprojekt des Transformationsvorhabens von der Stunde Null an mitgestartet und war dort zu Beginn Teilprojektleiter für die Infrastruktur. Da gehört beispielsweise die Medienversorgung, die Energieverteilung und so weiter dazu. Und seit 2021 darf ich gemeinsam mit dem Herrn Wollbart unser Investitionsprogramm Transmet Phase 1 in Donauwitz stellvertretend leiten.
Herr Wolbert, gehen wir mal ins Detail. Welches Programm wird denn da in Donauwitz ganz konkret verfolgt?
Ja, wie schon vorher erwähnt, das Umsetzungsprogramm in Donauwitz basiert auf den Erkenntnissen der Vorprojektphasen. Und durch schrittweise Umstellung der aktuellen Hochofen-LT-Route zu einer elektrobasierten Stahlherstellungserzeugungsroute besteht die Möglichkeit, die spezifische bei gleichbleibender Produktion die absolute CO2-Emission in einem ersten Schritt deutlich zu reduzieren. Das gelingt natürlich am besten mit einer Elektrolichtbogenofenanlage, das wir sozusagen als Kernaggregat in unserem Investitionsprogramm wiederfinden werden. Zur Errichtung eines Elektrolichtbogenofens bedingt natürlich auch zahlreiche andere notwendige Investitionen in die Infrastruktur unseres Standortes. So wird im Zuge des Vorhabens eine komplett neue 220 kV Stromanbindung am Standort errichtet und die komplette Schrottlogistik und Schrottlagerung neu angedacht. Dem EAF-Prozess entstehende Abwärme wird genutzt über eine Wärmerückgewinnungsanlage, um beispielsweise das Fernwärmenetz der Region fortführend zu betreuen, wobei die Abgase anschließend in einer modernen Entstaubungsanlage gereinigt werden. Auch die HBI, also Hot Briquette Iron Lagerung und Förderung, die Medienversorgung, die Um- und Zubauten an den Gleisanlagen sowie die Stromverteilung, die Energieverteilung im Wesentlichen und natürlich die Baufeldfreimachungen spielen eine wesentliche Rolle in unserem Programm.
Gehen wir vielleicht einmal zurück zum Startschuss quasi, zum Spatenstich, zur Spatenstichfeier, die war ja im Herbst und die war ja der offizielle Startschuss für den Bau des Elektrolichtbogenofens in Donauwitz. Welche Bedeutung hatte denn dieser Spatenstich für Sie beide? Herr Abel, wollen Sie beginnen?
Ja, die Spatenstichfeier, die war definitiv einer der Höhepunkte für mich und vor allem, weil es erstmalig nach außen sichtbar wurde, jetzt geht's bei uns so richtig los. Und das große Interesse der politischen Vertreter, der Medien und vor allem von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das hat mich ganz besonders beeindruckt und das zeigt auch, welch großes Interesse und welche große Bedeutung unser Projekt für alle hat.
Herr Wolbert?
Ja, bei mir ist ebenfalls Gänsehautstimmung aufgekommen. Ja. Vor allem diesen Moment gemeinsam mit einem Großteil unseres Teams feiern zu können, den höchsten Vertretern der Voestalpine, sowie, wie der Herr Abel schon gesagt hat, die Politik war Vertretner und für mich war es ein unglaublich großartiges Gefühl und sehr wertschätzend an und für sich.
Dass so ein Spatenstich natürlich ein Gänsehautmoment ist, das kann ich mir wirklich super vorstellen. Aber da ist natürlich schon ganz, ganz viel im Vorfeld passiert. Herr Wolbert, was war denn da schon für Vorarbeit geleistet?
Ja, noch einmal, ich komme noch einmal aufs Vorprojekt zurück. Im Vorprojekt haben wir verschiedenste Layout-Varianten ausgearbeitet. Als erste Schritte wurde verifiziert, wo positionieren wir das Kernequipment? Wo ist der optimale Standort? Parallel dazu wurden die Nebenanlagen wie Wärmerückgewinnung, Entstaubungsanlagen, die Energiebereitstellung für den Schmelzstrom und viele kleinere Puzzleteile zusammengeführt und örtlich positioniert. Aus unserer Sicht und aller Projektbeteiligten haben wir dann die optimale Positionierung des Equipments gefunden und sind dann in weiterer Folge in die detailliertere Terminplanung übergegangen, beziehungsweise haben wir die Gesamtkosten noch einmal evaluiert. Der Grund war auch, es hat ja wirtschaftliche Thematiken gegeben und wir haben ein Budget im Vorprojekt natürlich abgegeben und das haben wir noch einmal überarbeitet. Ja, im März 2023 wurde Budget und Terminschiene seitens des Voestalpine Aufsichtsrates dann schlussendlich freigegeben und die Investition war für die Umsetzung mehr oder weniger bereit und das war für uns abermals ein Highlight natürlich.
Ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Wie ging es danach weiter?
Ja, wir haben in der Vorprojektphase an und für sich schon aufgrund des Termindruckes die Spezifikation für den Anlagenbau, also fürs Kernequipment, durchgeführt. Das Kernequipment besteht eben für uns aus EAF, aus den EAFs, der Wärmerückgewinnung und den Entstaubungsanlagen oder der Entstaubungsanlage. Wir haben dann von März bis Juli 2023 intensive technische Abstimmungen mit diversen Bietern durchgeführt. Natürlich auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, den Fachexperten aus den jeweiligen Betrieben, die uns da wesentlich unterstützt haben. Und das auch notwendig ist, sage ich mal. Und wir haben dann im Juli 2023 einen weiteren Meilenstein erreicht und haben das Kernequipment dann an einen großen Anlagenbauer vergeben können. Und mit diesen Basisdaten des Anlagenbauers sind wir dann in unsere weiteren Engineering-Phasen gegangen. Das heißt, wir haben die Basisdaten ja benötigt für unsere Baumaßnahmen oder Bauplanungen beziehungsweise Stahlbauplanungen. Deswegen war das so ein wesentlicher Punkt.
Mhm. Wer hat Ihnen denn dann den Auftrag zur weiteren Umsetzung gegeben?
In Abstimmung mit unserem Divisionsvorstand, Herrn Franz Keinersdorfer, erfolgte die Beauftragung für die Realisierung. Den direkten Auftrag haben wir von unseren drei Geschäftsführern bekommen. Ja, im Vorfeld haben wir natürlich intensive Gespräche und Abstimmungen durchgeführt. Und wir haben uns sehr gefreut daran für sich, dass wir auch das Vertrauen geschenkt bekommen haben, so eine große Investition leiten zu dürfen.
Mhm. Jetzt klingt das alles wirklich sehr, sehr groß. Was ich mich frage, wie groß ist denn Ihr Team?
Unser Team besteht derzeit aus ca. 100 Personen. Die 100 Personen arbeiten jetzt dann an 11 Umsetzungsprojekten und im Programm und auf Programmebene. Jedes Projekt stellt eine eigene Organisation in sich dar. Und die Schnittstellen bzw. die übergeordnete Kosten und die Terminkoordination zwischen den einzelnen Projekten, das steuern wir auf Programmebene. Wir haben im Vorfeld natürlich Kommunikationsstrukturen geschaffen. Wir haben Standard-Reporting-Berichte geschaffen. Und wir sind der Meinung, dass das ein wesentlicher Erfolgsgarant ist, dass man diese Projekte bzw. das Programm dann dementsprechend erfolgreich umsetzen können.
Mhm. Dass es bei so einem Megaprojekt natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen gibt, ist klar. Die müssen da wirklich gemeistert werden. Herr Abel, haben Sie da Einblicke, was es denn so gegeben hat an Herausforderungen?
Ja, besonders herausfordernd war es für uns, alle Anforderungen unserer Produktionsbetriebe auf der einen Seite einmal zu identifizieren, zu bewerten und anschließend in ein Gesamtpaket zu schnüren, das was in sich zusammenwirkt und auch stimmig ist. Und dafür, wie der Herr Wolpert schon erwähnt hat, hat es unzählige Gespräche gegeben mit unseren internen Bedarfsträgern. Und wir haben sehr, sehr viele verschiedene Varianten, vor allem in Bezug auf das übergeordnete Layout der Anlage, ausgearbeitet. Die Elektrolichtbogenofenroute, die wird ja zukünftig das Herzstück unserer Produktionsroute und unserer Wertschöpfungskette darstellen und da muss einfach alles perfekt passen und optimal abgestimmt sein.
Jetzt habe ich ja mitbekommen, dass die Vergabe an einen bestimmten Anlagebauer in Donauwitz schon viel früher erfolgt ist als bei Ihren Kollegen in Linz. Herr Wolbert, warum war das so?
Der wesentliche Punkt für uns war eigentlich dieser avisierte Endtermin und wir haben Daten gebraucht vom Anlagenbauer, damit wir unsere Planungen, eben wie vorher schon gesagt, fortsetzen können. Für die Linzer Kollegen war eigentlich klar, die installieren ein 180-Tonnen-Gefäß und wir in Donauwitz waren noch immer in der Konzeptionierungsphase. Wir haben ja, das muss man dazu erwähnen, wir haben drei Angebote erhalten von drei renommierten Anlagenbauern und die Konzepte waren aber verschieden. Mhm. Das heißt, da haben sich gewisse Schwierigkeiten und, sagen wir mal, Thematiken aufgetan, mit denen man nicht gerechnet hat. Deswegen war es für uns extrem wichtig, dass wir recht früh zu dieser Entscheidung kommen.
Mhm. Jetzt kann ich mir das wirklich vorstellen. Also drei Anlagenbauer, drei ganz verschiedene Konzepte. Herr Abel, wie ist man damit umgegangen? Wie hat man es dann doch geschafft?
Ja, wie bereits erwähnt, haben wir die unterschiedlichsten Konzepte und Varianten sehr dazu beigetragen, dass wir für Donauwitz die Bestlösung finden. Dieser Prozess hat uns aber natürlich auch vor große Herausforderungen gestellt. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, dass vor der Montage des Kernequipments natürlich zahlreiche Leistungen durch uns selbst durchgeführt werden, sei es der Stahlbau, der Betonbau. Und davor braucht es natürlich Planungsgrundlagen, die was wir rechtzeitig durch unsere frühzeitige Vergabe einholen und können durch unsere Anlagenlieferanten. Und das war der große Grund dafür, warum wir früher dran waren mit der Vergabe.
Mhm. Herr Wolbert, wie sind Sie dann wirklich dann letztendlich zu einer Entscheidung gekommen?
Wir haben dann aufgrund von Hard- und Soft-Facts, Risikoanalysen, Referenzbesuche, Referenzdarstellungen von diversen Anlagenbauern, die Layout-Studien, was ist das wirklich das Optimale jetzt dafür für uns am Standort? Der Blick in die Gegenwart, also in der Transmit-Stufe 1, was passiert da, wie verhält sich das Equipment? Beziehungsweise haben wir auch noch dazu die Transmit-Stufe final betrachtet. Was heißt das für einen Standort? Welche Konstellation ist die optimale für unseren Standort? Und wir sind dann gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass wir das an die Firma Danieli vergeben. Das war für uns eigentlich der Bestbieter, wenn man es so nennen darf.
Herr Abel, ich frage mich jetzt, wie schaut denn das Konzept jetzt ganz konkret aus?
Wir richten in Donauwitz bereits im ersten Transformationsschritt zwei Ofengefäße, jedoch mit einer teilausgebauten Stromversorgung. Und wir werden diese beiden Elektrolichtbogenöfen anschließend im reduzierten Betrieb betreiben. Sprich, wir produzieren 56% unserer Stahlproduktionsmenge in Donauwitz über die EAF-Route. Und das ermöglicht uns, in der ersten Transformationsphase eine optimale Integration in unsere Bestandsanlagen, vor allem was die Taktzeiten zur Beschickung der nachfolgenden Aggregate betrifft. Die in der ersten Stufe installierte Stromversorgung, die können wir zukünftig erweitern, sodass man mit den beiden Ofengefäßen und nach Erhöhung des Chargengewichts auf 75 Tonnen die volle Produktionsmenge über den EAF am Standort bedienen kann. Mhm. Und diese Upgrade-Fähigkeit, die haben wir als Hauptvorteil und als ein wichtiges Entscheidungskriterium für unsere gewählte Variante gesehen.
Das heißt, der große Unterschied zu Linz ist, in Donauwitz werden gleich zwei Öfen gebaut. In Linz zuerst einer und dann ist später der zweite.
Ja, richtig. Wir bauen in Donauwitz sozusagen 1,75 EAFs und wir reden von einer Elektrolichtbogenofenanlage. Wir haben uns dafür entschieden, wie bereits vorhin kurz beschrieben, jedes Ofengefäß mit einem eigenen Elektrodenarm auszustatten und diese aus einer teilausgebauten Stromversorgung zu bedienen. Und das hat nicht nur wesentliche Vorteile auf die vorhin beschriebene Upgrade-Fähigkeit, sondern auch in Bezug auf den Schallschutz, weil wir diese beiden Ofengefäße einfach besser isolieren können. Und unterm Strich, das ist die optimale Lösung für unseren Standort.
Vielleicht gehen wir noch ein Stück ins Detail, Herr Abel. Erklären Sie uns vielleicht auch, welche Einsatzstoffe, abgesehen von Schrott, in den geplanten EAFs verwendet werden können.
Ja, was die zukünftigen Einsatzmöglichkeiten in Donauwitz betrifft, da haben wir uns unterschiedlichste Möglichkeiten offen gehalten. Es ist geplant, nach Hochfahren der Elektrolichtbogenofenanlage den Einsatzmix aus Schrott, Roheisen und HBI zusammenzusetzen und in Abhängigkeit der Entscheidung zur finalen Transformationsstufe kann neben den angesprochenen Einsatzmaterialien auch DAI aus einer Direktreduktionsanlage eingesetzt werden. Unser Konzept bietet die Möglichkeit, und das war auch immer ein wichtiges Ziel unseres Transformationsvorhabens, einen breiten Rohstoffmix einzusetzen. Und dafür haben wir sehr, sehr viel Zeit im Vorprojekt investiert. Und auch zukünftige Rohstoffe aktueller Forschungsprojekte wie beispielsweise Flüssigeisen aus einer Direktreduktionsanlage mit nachgeschalteten Smelter werden wir zukünftig in unseren EAF-Prozess integrieren können. Zusammengefasst sind wir da sehr, sehr breit aufgestellt.
Was natürlich ein Megathema ist, ist das Thema Strom. Entscheidend bei der Umstellung auf diese sogenannten Electric Arc Furnaces ist natürlich, dass genug Strom vorhanden ist, in dem Fall auch genügend grüner Strom. Herr Wolbart, woher kommt der denn in der Steiermark und ist die Stromversorgung wirklich langfristig gesichert?
Ja, auf der einen Seite haben wir eine Kooperation mit Austrian Power Grid abgeschlossen und in einem sogenannten Errichtungsvertrag besiegelt. Auf der anderen Seite haben wir im Vorfeld natürlich auch gemeinsam mit Austrian Power Grid alle behördlichen Genehmigungen eingeholt, dass wir das Vorhaben der 220 kV Stromanbindung auch umsetzen können und dürfen. Ja, in den nächsten Monaten geht es mit der Richtung des Umspannwerkes durch die Austrian Power Grid los. Das ist wieder ein wesentlicher Meilenstein für uns. Und dazu haben wir die dementsprechenden Vorbereitungsarbeiten großteils abgeschlossen, sage ich mal. Auf Ihre Frage hin, woher nimmt Donauwitz den grünen Strom, können wir antworten, dass Standort Donauwitz intensiv mit unseren Kooperationspartnern, nämlich der Verbund der Energie Steiermark, sowie weiteren regionalen Partnern an der Erschließung von lokalen und erneuerbarer Energie gearbeitet wird. Auch das Projekt der 220 kV Stromanbindung trägt wesentlich dazu bei, erneuerbare Energiequellen überregional zu verteilen und verfügbar zu machen. Also ist auch für die umliegenden Gemeinden ein wesentlicher Faktor. Und zusätzlich betreiben wir am Standort, direkt am Standort der Voestalpine, Photovoltaikanlagen. Und es gibt auch Zukunftspläne und bereits weitere Projekte für eine grüne Energieerzeugung.
Also wir merken, es passiert ganz, ganz, ganz viel. Es passiert auch wirklich viel sichtbare Arbeit, nämlich am Werksgelände. Da wird ja schon wirklich fleißig gearbeitet. Herr Wolbert, erzählen Sie uns ein bisschen was davon.
Ja, gestartet haben wir klassisch mit den Baufeldfreimachungen. Da haben wir beispielsweise die Demontage der bestehenden Strangussanlage, die CC2, durchgeführt. Dann haben wir eine bestehende Gleisschleife demontiert. Umstellungen diverser für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen und Lagerflächen haben wir durchgeführt. Also wir brauchen die Fläche für unseren Bau des EAFs und der Nebenanlagen. Und die waren jetzt dann natürlich vom Betrieb belegt und da haben wir diese Umstellungen durchgeführt. Wir haben auch eine Stützmauer am Rande der Werksgrenze bereits errichtet. Und ein Highlight war, wir haben mit den Grabungsarbeiten eines Kollektors bereits begonnen. Ja, und die Baufeldvorbereitungen für die Errichtung des Umspannwerkes, des Neuen, was ja durch die APG durchgeführt wird, sind weitestgehend abgeschlossen. Und wir werden das Baufeld im Sommer dann an die APG übergeben. Und die APG wird die weiteren Errichtungsmaßnahmen dann umsetzen.
Jetzt ist das natürlich eine sehr, sehr große Baustelle. Die Anrainer in Donauwitz bekommen diese Baustelle natürlich hautnah mit. Wie gelingt es Ihnen denn, da eine Akzeptanz zu schaffen? Wie kommunizieren Sie denn mit den Anrainern?
Ja, wir haben unsere Anrainer im Zuge von Informationsveranstaltungen bereits im Vorfeld abgeholt. Wir informieren auch kurzfristig nach Bedarf beziehungsweise auch persönlich, wenn es gewisse Animositäten gäbe oder gibt. Wichtig war auch, dass wir die Notwendigkeit der Transformation für den Standort Donauwitz darstellen konnten, dass das ein Muss ist, mehr oder weniger, für die Erhaltung beziehungsweise Schaffung neuer Arbeitsplätze bei unserem Standort und dass das eine wesentliche Rolle spielt. Es gab auch einige Bedenken der Anrainer, speziell in Bezug auf die Lärmentwicklung. Wir haben mit unserer Konzeptionierung im Zuge der Informationsveranstaltungen sie aber davon überzeugen können, dass wir mit dementsprechenden Schallschutzmaßnahmen wie zum Beispiel einen Lärmschutztunnel für den Schrottzug beziehungsweise die Einhausung des EAFs über ein Dockhaus, sogenanntes Dockhaus, das ja wesentlich die Lärmemissionen reduziert, überzeugen können, dass wir das Bestmögliche an unseren Standort machen, damit die Anrainer dementsprechend da geschützt bleiben und nicht mit Lärmbelästigungen konfrontiert sind.
Das heißt, es ist da doch einiges passiert. Ja. Vielleicht wollen wir mal in die Zukunft schauen. Wie sind denn die weiteren Pläne im Ausbau? Ich würde Sie da gerne beide fragen. Herr Wolbert, wollen Sie beginnen?
Ja, wie vorher schon kurz angesprochen, am 11.03.2024 haben wir mit den Bauaktivitäten im Kernbereich, im Herzen, sage ich einmal, des EAFs begonnen mit dem Bau des Kollektors. Das ist ein unterirdisches Tunnelsystem, wo diverse Medien- und Kabelverbindungen mehr oder weniger von A nach B geführt werden. Grundsätzlich in den ersten Schritten, die Bauaktivitäten finden unter Hüttenflur, also unter 0 Meter statt. Das sind ja die wesentlichen Elemente, die den weiteren Aufbau nachher ermöglichen, quasi die Fundamentierungsarbeiten für den weiteren Bau. Wir haben natürlich auch die Termine für die Bauaktivitäten sauber eingetaktet. Wir haben 4 größere Baupakete für uns definiert und haben sie auch spezifiziert, wobei die ersten 2 schon vergeben sind und das erste ist ja bereits in der Umsetzungsphase. Gut, dann an dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass sich unsere Baufelder in unmittelbarer Nähe zu unseren Produktionsstätten befinden. Die Produktion hat bei uns natürlich oberste Priorität und Da hat es intensive sicherheitstechnische Abstimmungen mit den jeweiligen Verantwortlichen aus den Betrieben gegeben und die festgelegten Maßnahmen, die setzen wir rigoros um. Also wir leben die Baustelle mit Safety First und für uns ist es ganz wichtig, dass wir da unfallfrei über die Runden kommen.
Herr Abel?
Ja, unser Projekt ist gigantisch und ich habe aber zwei mitgenommen, damit man die Ausmaße ein bisschen spüren kann. Wir werden in den kommenden Jahren rund 18.000 Tonnen an Stahlbauten verbauen. Und wenn man das umrechnet auf PKWs, dann sind das ungefähr 13.500. Das muss man sich einmal auf die Zunge zergehen lassen. Mhm. Und für die zu verbauenden 60.000 Kubikmeter an Beton für unsere Massivbauten, da werden wir ungefähr 7.500 Betonmischwegen an- und zufahren lassen zu unseren Werksgelände. Unsere Baumaßnahmen direkt im Kerngebiet der Transformation, die erstrecken sich über Fläche von 75.000 Quadratmeter. Das entspricht ungefähr der Fläche von 10 Fußballfeldern. Also da kann man sich ein bisschen denken, wie groß das ist und welcher koordinative Aufwand das da notwendig ist, das zu bedienen. Für uns wird zukünftig ein großes Thema und auch für den zukünftigen Betrieb ein großes Thema wird Schrott sein. Und Schrott stellt uns auch vor Herausforderungen im Projekt. In der Betriebsphase rechnen wir durch einen Elektrolichtbogenofen logisch an einen sehr großen Mehrbedarf an Schrott. Und deshalb wurde in Donauwetz entschieden, unsere Schrottlagerkapazität auf 27.000 Tonnen zu erweitern. Und dieser Mehrbedarf, der ist auch abhängig davon, wie der Chargenmix in Zukunft aussehen wird. Und wir haben in Donauwetz sowie auch in Linz einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch und da müssen wir uns einfach hintasten in Zukunft, mit welcher Schrottmenge wir unsere geforderte Qualität erzeugen können. Zukünftig werden auch Themen wie Schrottrückführung, Upcycling oder Sortierungsaktivitäten an Bedeutung gewinnen, weil Schrott ist immerhin ein Kreislaufprodukt. Wir haben uns in Donauwetz für eine geschlossene Halle für unsere Schrottlogistik entschieden und unser Schrottplatz ist und da unterscheiden wir uns ein bisschen vom Standort Linz, unmittelbar neben der Elektrolichtbogenofenhalle. Und da fahren vollautomatisierte Transportwegen die Schrottkörbe zwischen der Schrotthalle und der Ofenhalle hin und her. Und das Ganze wird nicht auf Transportfahrzeuge aufgeladen, sondern es passiert unterirdisch über Verbindungsgänge, wo eben diese Transportfähren automatisiert hin und her fahren.
So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Herr Wolbert, vielleicht wollen Sie sich der Frage stellen, wann ist denn Inbetriebnahme?
Der avisierte Termin für die erste heiße Charge ist das zweite Quartal 2027. Also da arbeitet das Projektteam mit aller Intensität hin. Wir werden auch dementsprechend unterstützt von unseren Programmauftraggeber, vom Top-Management, von Herrn Kleinersdorfer. Und wir werden alles versuchen, dass wir diesen Termin gemeinsam erreichen können.
Ein ambitionierter Termin.
Sehr
aber
ambitioniert,
natürlich wird es gelingen, da sind wir ganz sicher. Es ist natürlich dann auch Ihr größter beruflicher Meilenstein von Ihnen beiden natürlich. Meine Zusatzfrage daran ist jetzt, Sie haben ja eine aktuelle Kampagne und die heißt ja derzeit Our Favorite Things. Jetzt möchte ich Sie beide gerne fragen, vielleicht mit dem Herrn Abel starten, was ist denn aktuell Ihr Favorite Thing?
Ja, mein favorite thing ist, dass die Gedankengänge der letzten Jahre, die wir uns im stillen Kämmerchen gemacht haben, schon langsam Formen annehmen und dass wir einen sehr, sehr guten Progress auf unserer Baustelle haben. Und das Ganze gelingt natürlich nur durch die großartigen Leistungen aller Beteiligten am Projekt und da bin ich besonders stolz drauf.
Mhm. Herr Wolbert?
Für mich ist es extrem wichtig, ein unfallfreies Projektgeschehen über die gesamte Projektlaufzeit, dass das Projekt dem gesund aus diesem Projekt aussteigt und mit Stolz auf ihre Arbeit zurückblicken darf oder kann. Und natürlich, wie vorher schon gesagt, eine termingemäße IBN mit allseits zufriedenen Gesichtern, sag ich mal. Aber wir sollten alle gemeinsam gesund aus diesem Vorhaben, ambitionierten Vorhaben aussteigen.
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich, Safety First. Und wir haben eh schon drüber gesprochen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Wünsche alles Gute für die zukünftigen spannenden Herausforderungen. Vielen Dank, Herr Wolbert. Vielen Dank, Herr Abel, dass Sie heute zu uns ins MyPodcast-Studio gekommen sind und uns einen spannenden Einblick in die Bauarbeiten am Standort Donauwitz gegeben haben und uns wirklich ein Stück weit mitgenommen haben in die Zukunft der grünen Stahlerzeugung. Dankeschön.
Danke auch.
Danke, Sir.
Zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte aus dieser Folge für Sie zusammengefasst. 1,5 Milliarden Euro werden in die grüne Stahlerzeugung gesteckt. Greentech Steel ist somit das umfangreichste Investitionsprojekt in der Konzerngeschichte der voestalpine. Am Standort Donauwitz werden 1,75 ERFs gebaut, eine sogenannte Elektrolichtbogenofenanlage. Sie besteht aus zwei Ofengefäßen mit einer teilausgebauten Stromversorgung. Geplanter Startschuss für den ersten grünen Stahl ist im zweiten Quartal 2027. Das war die Folge 12 von My Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten und abonnieren Sie My Podcast auf der Plattform, wo Sie gerade zuhören. Sollte das Spotify sein, aktivieren Sie auch gerne die Glocke, so werden Sie automatisch daran erinnert, sobald es eine Folge gibt. In der 13. Ausgabe von My Podcast werfen wir einen Blick auf die HR-Strategie. Gemeinsam mit Personalverantwortlichen aus den Divisionen hat das Konzernpersonalmanagement die ganzheitliche HR-Strategie einem Review unterzogen, mit klaren Zielen und Maßnahmen. Wie diese aussehen und was hinter den definierten Handlungsfeldern steht, darüber spreche ich mit Max Stelzer, dem Leiter von Group Human Resources. My Podcast erscheint immer am ersten Mittwoch des Monats. Wir hören uns also wieder am 3. Juli. Ich freue mich auf Sie.
Voestalpine. One step ahead.